Danke, Jesus, für deine Gnade und deine Güte. Und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Preis den Herrn, ist das nicht gut, wenn du gestern einmal einen anstrengenden Tag gehabt hast oder einen herausfordernden Tag, dann weißt du, die Gnade ist deswegen nicht aufgebraucht. Sie ist am nächsten Morgen wieder neu. Und der Herr hat versprochen, dass er immer bei uns sein wird, bis ans Ende der Zeit. Und in dieser Schriftstelle, wenn man sie genau anschaut, steht auch, er ist immer in jeder Situation bei uns. Egal, was gegen uns kommt. Egal, was wir im Leben begegnen. Und das Wort Gottes ist ein so reicher Schatz. Letztes Mal, wie ich gepredigt habe, habe ich euch ein Zeugnis erzählt, wie das Wort Gottes im Leben eines Menschen einen riesengroßen Unterschied gemacht hat. So sehr, dass die Person geheilt wurde von etwas, wo mehrere Ärzte gesagt haben, wird sie nicht überleben. Und das Wort Gottes hat so viele ermutigende Begebenheiten, über die es uns erzählt, auch im Alten Testament. Und wir möchten uns heute eine Begebenheit anschauen, die du wahrscheinlich kennst. Und die Gefahr dessen ist immer, dass man denkt, ja, das habe ich schon gelesen, das weiß ich, das kenne ich. Passiert mir auch manchmal. Und dann führt mich der Herr trotzdem da zurück und ich lese es von Neuem und der Herr eröffnet mir das von Neuem. Und es ist so wunderbar, weil das Wort wird nie alt. Es ist nicht wie ein Buch, sei es ein Roman oder so, wo du es liest und du kennst die Geschichte, oder ein Sachbuch, du liest und dann hast du die Information. Das Wort Gottes ist lebendig und es spricht immer wieder von Neuem in einer neuen Art und Weise, konkret zu dir in dieser Situation. Es hat genau die Antwort, weil es ist lebendig. Und diese Begebenheit, die wir heute lesen, ist etwas, was uns sehr, sehr ermutigen kann. Und es zeigt uns, wie groß, mächtig und gnädig der Herr ist. Und andererseits lehrt es uns, wie wir mit ausweglosen Situationen, in denen wir uns hilflos fühlen, umgehen sollten. Also lassen wir den Herrn durch dieses Wort heute neu zu uns sprechen und unseren Glauben entfachen. Amen. Diese Geschichte finden wir in 2. Chronik 20. Ich habe extra Folien angelegt, weil ich möchte euch das heute vorlesen aus einer bisschen moderneren Übersetzung im Englischen. Und ich habe es übersetzt, damit wir es uns gemeinsam auf Deutsch durchlesen können. Wo gewisse Sachen schön herauskommen. Es ist die Geschichte von König Josaphat, wie er und das ganze Volk Israel einer auswegslosen Situation gegenübergestanden sind. Und zwar lesen wir, einige Zeit später schlossen sich die Moabiter und Ammoniter mit den Meunitern, in anderen Übersetzungen heißt es auch die vom Bergland Seir, zusammen, um gegen Josaphat Krieg zu führen. Also, wir lesen sofort, was das Problem ist. Es kommen drei Völker, drei Armeen. Zwei davon sind mit dem Volk Israel verwandt, eigentlich. Kommen gegen das Volk Israel, haben beschlossen, so, wir wollen nicht in Frieden miteinander leben, wir greifen euch jetzt einfach an. Und auch wenn wir, Gott behüte hoffentlich nie, in der Situation sein werden, wo wir gegen physische Armeen kämpfen müssen, der Feind versucht, Dinge gegen dich zu bringen. Und manchmal denkt er sich, okay, wenn eins nicht funktioniert, dann nehmen wir halt drei auf einmal. Das heißt, wenn du einer Situation gegenüberstehst, wo du mehreren körperlichen Herausforderungen gegenüberstehst oder einer körperlichen Herausforderung, einer finanziellen Herausforderung, in deiner Ehe einer Herausforderung, in deiner Familie, was es auch sein mag, Depression, was auch immer. Wir werden heute lernen, dass diese Situation, so ausweglos sie im Natürlichen scheint, für den Herrn einfach zu bezwingen ist. Josaphat erhielt folgenden Geheimdienstbericht. Eine riesige Streitmacht ist auf dem Weg von jenseits des Toten Meeres, um gegen dich zu kämpfen. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Sie sind bereits in Hazazon Tamar, der Oase von Engedi. Erschüttert, wer wäre nicht erschüttert von solch einer Nachricht? Stell dir vor, das passiert und du bist derjenige, der verantwortlich ist. Im Natürlichen verständlich, dass man erschüttert ist. Was hat König Josaphat gemacht in seinem erschütterten Zustand? Erschüttert betete Josaphat. Drei Wörter, ein kurzer Satz und trotzdem so prägnant. Er hat gebetet. Er hätte in Panik verfallen können. Er hätte zum Militär laufen können und alles aufbieten, was ihm nicht so einfällt. Er hätte irgendwen um Rat fragen können. Er hätte irgendwas machen können. Was, als Erster. Was hat er als Erster gemacht? Er hat gebetet. Er wandte sich an Gott um Hilfe. Ich finde das so wunderschön. In einer anderen Übersetzung steht, er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte als Kernpunkt. Immer wieder. Was macht man in so einer Situation? Man schaut zum Herrn. Der Titel heute ist, wenn du keinen Ausweg mehr siehst, schau auf Gott. Er wandte sich also an Gott um Hilfe. Auf Jesus zu schauen, sein Angesicht auf den Herrn zu richten, bedeutet, von ihm Hilfe zu erwarten. Das ist nicht etwas Abstraktes, was wir Prediger manchmal sagen, ja, schaut auf den Herrn, ja, was soll das heißen? Das heißt konkret, ich setze mein Vertrauen auf Gott. Ich setze mein Vertrauen auf das, was in seinem Wort steht. Unabhängig davon, was meine Umstände sagen, was meine Erfahrung sagen, was meine besten Freunde sagen, was die Logik sagt. Und ich weiß, das ist ein Wachstumsprozess, wo man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, Herr, ich habe Angst und trotzdem vertraue ich dir. Das hat König Josaphat gemacht und wir werden noch lesen, wie es ausgegangen ist. Und er wandte sich also an Gott um Hilfe und ordnete ein landesweites Fasten an. Das Land Juda vereinte sich, um Gottes Hilfe zu suchen. Das ist immer gut. Sehr wichtig, wenn man einig ist. Und das ist auch einer der Punkte, warum wir uns versammeln. Wir versammeln uns vereint vor dem Herrn, um sein Angesicht zu suchen. Sie kamen aus allen Städten Judas, um zu Gott zu beten. Ist es denn schön, dass sie nicht gesagt haben, na, ich habe heute eigentlich schon was geplant gehabt, das kommt mir jetzt gerade ungelegen, ich habe versprochen, dass ich das machen werde, oder mein Kind braucht jetzt meine Hilfe, oder ich habe diesen Termin. Na, Gott war das Wichtigste für das ganze Volk. Vereint kamen sie, um zu Gott zu beten. Da trat Josaphat vor das versammelte Volk von Juda und Jerusalem im Tempel Gottes, vor dem neuen Vorhof und sprach. Er spricht jetzt sein Gebet. Und darin sind so viele schöne Sachen verborgen. O Gott, Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel oben und Herrscher über alle Reiche unten? Du hältst alle Macht und Kraft in deiner Hand. Niemand hat eine Chance gegen dich. Ich finde das cool. Niemand hat eine Chance gegen dich, weil das ist die Wahrheit. Und hast du dich nicht die Ureinwohner dieses Landes Hast du nicht die Ureinwohner dieses Landes vertrieben, als du dein Volk Israel hierher gebracht hast und es für immer deinem Volk Israel, den Nachkommen Abrahams, deinem Freund, übergeben? Sie haben hier gelebt und ein heiliges Gotteshaus zu deiner Ehre gebaut und gesagt, wenn das Schlimmste geschieht, sei es Krieg oder Flut oder Krankheit oder Hungersnot und wir vor diesem Tempel stehen, wir wissen, dass du persönlich an diesem Ort gegenwärtig bist und unsere Schmerzen und Nöte vor dir aussprechen, dann wissen wir, dass du uns erhören und uns den Sieg schenken wirst. Preist den Herrn, da ist so viel drinnen. Sie haben sich versammelt und er hat das Haus Gottes angesprochen. Und er hat gesagt, wie sie das gebaut haben, haben sie es gebaut für Gott. Mit dem Wissen, dass Gott an diesem Ort gegenwärtig ist. Und sie haben gesagt, wenn einmal der Tag kommt, wenn einmal die Situation eintreten sollte, das Schlimmes geschieht, werden wir hierher kommen und wir werden bekennen, was gegen uns kommt. Wir werden das vor dich bringen, Herr. Und was? Hoffen dann aufs Beste? Nein, es steht, wir wissen, dass du uns erhören und dass du uns den Sieg schenken wirst. Hoffnung haben ist gut. Das ist sehr wichtig. Auf die Hoffnung baut dann noch der Glaube auf. Der Glaube sagt, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Meine Emotionen sagen mir was anderes, meine Umstände sagen mir was anderes, die Logik sagt mir was anderes. Aber ich weiß es, weil Gott sagt es. Und wenn Gott es sagt, dann ist es so. Sie sind im Glauben zu Gott gekommen. Sie haben gesagt, wir wissen, wir kommen zu dir, weil wir wissen, du wirst uns erhören. Und wir wissen, du wirst uns den Sieg schenken. Das ist eigentlich geistliche Intelligenz. Da zu Gott zu kommen und nicht versuchen, selber Probleme zu lösen. Und Josaphat spricht weiter. Und nun ist es geschehen. Jetzt ist es soweit, in anderen Worten. Männer aus Ammon, Moab und dem Berg Seir sind aufgetaucht. Als wir hier ankamen, hast du Israel nicht zugelassen, dass sie ihnen etwas antun. Das heißt, Israel, wie sie gewandert sind ins verheißene Land, sind sie um diese Völker herum und haben sie nicht angetastet. Wir haben einen Umweg um sie herum gemacht und ihnen nichts angetan. Und nun sind sie gekommen, um uns aus dem Land zu vertreiben, das du uns gegeben hast. O lieber Gott, willst du dich nicht um sie kümmern? Wir sind hilflos gegenüber dieser Horde von Vandalen. Es ist eigentlich vor dem Herrn, ja, in der Welt, voreinander, wird das nicht als positiv angesehen, wenn ich bekenne, dass ich mich schwach fühle, dass ich hilflos bin. Vor Gott ist es das Beste, was du tun kannst. Wenn du zu Gott kommst und ehrlich sagst, Herr, ich habe keinen Plan. Ich habe keine Macht. Ich bin hilflos in dieser Situation. Aber ich schaue auf dich. Das Bewusstsein deiner menschlichen Hilflosigkeit, verbunden mit dem Vertrauen auf Gott, ist sehr kraftvoll. Wir sind hilflos gegenüber dieser Horde von Vandalen, die bereit ist, uns anzugreifen. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir schauen auf dich. Der Schlüsselsatz. Er war ehrlich. Er hat gesagt, Herr, ich bin überfordert. Die Situation ist zu groß für mich. Ich weiß nicht einmal, was ich tun soll. Aber ich schaue auf dich. In der Schlachter steht, unsere Augen sind auf dich gerichtet. In der Hoffnung für alle steht, wir sehen keinen Ausweg mehr, doch wir vertrauen auf dich. Preis den Herrn. Vers 13, alle in Juda waren dort. Alle in Juda waren dort. Kleine Kinder, Frauen, Söhne. Alle waren anwesend und nicht nur anwesend, sie waren Gott aufmerksam zugewandt. Ihre Aufmerksamkeit, ihr Sinn und ihr Herzen waren Gott zugewandt. Da wurde Jahaziel vom Geist Gottes bewegt, aus der Mitte der Gemeinde zu sprechen. Jahaziel war der Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jeels, des Sohnes Matanias, des Leviten aus dem Stamm Asaf. Er sprach, hört alle zu, ihr alle, die ihr von außerhalb kommt, ihr alle aus Jerusalem und du, König Josaphat. Gottes Wort. Ich mag die Übersetzung sehr direkt. Jetzt kommt's, Gottes Wort, aufpassen. Fürchtet euch nicht. Wow. Wow. Was für ein ermutigendes Wort in einer Situation, in der es nur logisch und verständlich ist, dass man erschüttert ist und sich fürchtet. Der Herr sagt dann zuerst immer, fürchte dich nicht. Du weißt das, wenn du das Wort liest in Situationen, wenn der Herr spricht zu jemandem, wenn ein Engel erscheint, was auch immer es ist, meistens das Erste, was gesagt wird, ist, fürchte dich nicht. Und dieser Mann hat auch vom Geist Gottes geleitet zuerst gesagt, fürchtet euch nicht. Und nicht nur das, schenkt dieser Horde von Plünderern keine Beachtung. Weißt du, er spricht da aus, wie Gott die Situation sieht. Im Natürlichen schenken wir dem sehr viel Beachtung. Weil, ja, wie soll man nicht, ja? Wie soll man das nicht beachten, wenn drei Armeen gegen dich kommen und du davon bedroht bist, ausgerottet zu werden? Aber Gott hat die Situation schon so gesehen, wie sie am Ende ausgehen wird. Und deswegen hat er gesagt, macht euch keine Sorgen, fürchtet euch nicht. Schenkt ihnen gar nicht zu viel Beachtung. Und weißt du, das ist auch ein Wort für uns. Wenn der Feind gegen uns kommt, dann macht er das immer mit ein bisschen Drama. Und er kommt immer auch auf der Ebene des Seelischen. Und er versucht uns immer mit den Gefühlen und mit den negativen Gedanken und mit den schlechten Erfahrungen aus der Vergangenheit einzufangen und auf das zu fokussieren und das sehr groß und spektakulär und unüberwindbar darzustellen. Und er möchte sozusagen eine, ein bisschen salopp gesagt, eine Show abziehen, damit wir mit seiner Show beschäftigt sind und nicht auf den Herrn schauen. Deswegen sagt der Herr, schenkt ihnen keine Beachtung. Und er sagt auch, warum? Das ist Gottes Krieg, nicht eurer. Der Herr sagt, ich werde für euch kämpfen. Ihr braucht nicht kämpfen. Und ich denke, er sagt das zu uns auch. Besonders für uns als Gläubige des neuen Bundes, wo Jesus schon den absoluten Sieg errungen hat. Jesus hat schon das Werk vollbracht. Er hat den Sieg gewonnen. Und als mehr als Überwinder dürfen wir in diesem seinem Sieg leben und wandeln. Dieser Mann hat weitergesprochen und gesagt, morgen werdet ihr ihnen entgegenziehen. Das ist interessant, weil er gesagt hat, es ist nicht euer Krieg, Gott wird kämpfen, aber Gott hat trotzdem die Anweisung gegeben, dorthin zu gehen, entgegenzuziehen. Seht, er hat ihnen sogar gesagt, was live momentan gerade passiert, damals in der Situation, seht, sie sind bereits auf dem Weg entlang der Hänge von Zitz hinauf. Und was passieren wird, ihr werdet ihnen am Ende der Schlucht nahe der Wüste Jeruel begegnen. Das heißt, sie haben vom Herrn persönlich Insider-Informationen bekommen. Der Heilige Geist macht das für uns auch. Ihr müsst in dieser Schlacht keine Hand rühren. Bleibt einfach standhaft, Juda und Jerusalem, und seht zu, wie Gottes rettendes Wirken für euch Gestalt annimmt. Preis den Herrn. Das muss ich mal hineinversetzen in das Volk, was das für sie bedeutet hat, wie sie diese Nachricht gehört haben. Dass Gott für sie kämpfen wird, dass sie nicht einmal die Hand rühren brauchen. Aber sie sollten standhaft bleiben. Und sie sollten auf Gott schauen. Sie sollten sehen, wie Gottes rettendes Wirken Gestalt annimmt. Und er unterstreicht noch einmal zum Schluss, fürchtet euch nicht, wankt nicht. Zieht morgen mutig aus, denn Gott ist mit euch. Ich weiß nicht, wie oft du das schon erlebt hast, dass Gottes Wort dich rettet. Dich rettet in dem Sinn, dass es dir die Wahrheit zeigt, die dir irgendwie entglitten ist in dem Moment. In einem Moment, in dem Sachen gegen dich kommen, in dem deine Gefühle dir Schwierigkeiten machen, weil der Friede angegriffen wird. Und es ist eine Schwierigkeit, die gegen dich kommt, was immer es sein mag. Und unsere Gefühle werden involviert, unsere Gedanken werden involviert. Und wenn ich dann nicht zum Wort gehe, wird das irgendwie zur Spirale. Der Feind versucht, das immer größer zu machen, immer länger auszunutzen. Aber wenn ich zum Wort gehe und der Herr mich erinnert an das, was gemäß ihm wahr ist, was im Endeffekt wirklich wahr ist, das hat mich schon so oft gerettet. Das hat mich schon so oft ermutigt. Das hat mich schon so oft aus der Entmutigung herausgeführt. Zurück in den Glauben. Zurück im Vertrauen auf den Herrn. Und wenn man so eine positive, ermutigende Nachricht bekommt, eine Prophezeiung dessen, dass in der Zukunft alles gut sein wird, wie reagiert man darauf? Wir lesen, was Josaphat gemacht hat. Da kniete Josaphat nieder und verneigte sich mit seinem Gesicht bis zum Boden. Ganz Juda und Jerusalem taten es ihm gleich und sie beteten Gott an. Wie wunderbar, oder? Wie sich diese Situation jetzt gedreht hat. Von ganz am Anfang, wie diese Schreckensnachricht gekommen ist, zu jetzt, wo sie die Zusage, die Verheißung des Sieges haben und wo sie darauf reagieren, den Herrn zu preisen. Von Angst zu Vertrauen, von Entmutigung zu Hoffnung. Preist den Herrn. dadurch, dass Gott sein Wort gesprochen hat. Die Leviten standen auf, um Gott, den Gott Israels, zu preisen. Und das, mir gefällt das, wie es da steht, sie lobten ihn aus voller Kehle. Es gab richtig guten Lobpreis, weil es gab keine Zurückhaltung mehr. Keine fromme Zurückhaltung. Weil wenn man so eine positive Nachricht bekommt, nicht nur von irgendjemandem, sondern von Gott selbst, dann muss man sich doch freuen. Und dann ist es eigentlich auch egal, was der Nachbar jetzt über einen denkt. Weil du hast gerade erfahren, dass du und deine Familie überleben wirst. What else to do, als den Herrn zu preisen? Sie standen früh am Morgen auf, nächster Tag, bereit, in die Wildnis von Tekoa zu marschieren. Als sie aufbrachen, stand Josaphat auf und sagte: Hört zu, Juda und Jerusalem, hört auf das, was ich zu sagen habe. Was hat der König zu sagen? Er sagt: Glaubt fest an Gott, euren Gott, dann wird euer Leben sicher sein. Glaubt an eure Propheten, dann werdet ihr siegen. Ein ewiges Wort, was heute genauso gilt. Wenn wir an Gott glauben, ist unser Leben sicher. Und wenn wir an das glauben, was wir vom Wort verkündet bekommen, werden wir Sieg erleben. Warum? Weil der Glaube kommt durchs Hören von Gottes Wort. Nachdem Josaphat mit dem Volk beraten hatte, stellte er einen Chor für Gott auf. In heiliger Gewänder gekleidet sollten sie vor den Truppen herziehen und singen. Sehr interessante militärische Strategie. Wir stellen einen Chor auf. Der geht als Erster. Ich habe Gott sei Dank null Erfahrung mit Kriegen. Möge das für immer so bleiben. Aber was ich so gehört habe, wenn man gegen jemanden kämpft, will man möglichst unentdeckt bleiben. Also eine Gruppe von Sängern, die aus lauter Kehle singen, voranzuschicken, ist ungefähr so, wie du sagen würdest: Hallo, wir sind da drüben. Das zeigt ihr Vertrauen auf Gott. Amen. Das zeigt, sie haben das wirklich ernst genommen, was Gott am Vortag gesagt hat. Sie haben nicht gesagt: Ach so, ja, das war ein schönes Wort, preis den Herrn. Wo sind die Waffen? Nein, sie haben ihm tatsächlich geglaubt, dass sie nicht kämpfen werden. Und sie haben das gezeigt, indem sie die Sänger, den Chor, vorausgeschickt haben. Die mit kräftigen Stimmen gesungen haben, und es ist sogar berichtet, was sie gesungen haben. Sie haben gesungen: Dankt Gott, seine Liebe hört niemals auf. Preis den Herrn. Dankt Gott, seine Liebe hört niemals auf. Dankt Gott, denn seine Liebe hört niemals auf. Niemals. Niemals. Im zeitlichen Sinne, im Sinne dessen, was du vielleicht in deinem Leben falsch machst, im Sinne von dem, was gegen dich kommt, im Sinne von dem, wie du dich selber siehst, all das ist unrelevant. Seine Liebe hört niemals auf. Und weißt du, das ist kostbar, diese Garantie zu haben, dass du generell eine Liebe im Leben hast, die niemals aufhört. Und dann nicht nur irgendeine, sondern Gottes Liebe. Kein Mensch kann dir das geben. Kein Mensch kann dir wirklich garantieren, dich für den Rest des Lebens zu lieben. Aber Gott schon. Was für ein überwältigender Grund, ihm zu danken. Und sie haben gewusst: Hey, hey, wenn Gott uns liebt, ist er auf unserer Seite. Wenn Gott uns liebt, wird er für uns kämpfen. Wenn Gott uns liebt, wird sich dieses Problem in nichts auflösen. Und deswegen lassen Sie ihn schon einmal im Vorhinein danken. Lassen Sie ihn schon mal preisen, bevor wir gesehen haben, dass das Problem beseitigt ist. Lassen Sie ihn schon loben, im Glauben, im Vertrauen darauf, dass er uns den Sieg gibt. Amen. Das ist auch ein Glaubensschritt, weil deine Gefühle werden sagen: Aber es ist noch nicht gelöst. Aber ich habe Angst. Aber ich sehe noch nicht, dass sich was verändert hat. Dank dem Herrn, denn seine Liebe hört niemals auf. Sobald sie zu rufen und zu preisen begannen. Das ist auch wunderbar, oder? Der Herr ist nicht gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, wie lange sie es durchhalten. Schauen wir mal, ob sie es wirklich ernst meinen. Na, sobald sie zu rufen und zu preisen begannen, der Herr ist so gütig. Der Herr ist so wunderbar. Sobald sie zu rufen und zu preisen begannen, stellte Gott den Männern von Ammon, Moab und dem Berg Seir, die Juda angriffen, Hinterhalte. Und sie kamen alle ums Leben. Die Ammoniter und Moabiter griffen fälschlicherweise die Männer vom Berg Seir an und metzelten sie nieder. Dann, noch verwirrter, gingen sie aufeinander los und alle kamen ums Leben. Der Herr kann das Problem, was so groß wirkt, für uns wirklich groß ist, kann bewirken, dass sich das Problem von selbst auflöst. Preist den Herrn. Als Juda über den Hügel kam und in die Wildernis nach der Horde von Barbaren Ausschau hielt, sahen sie ein Schlachtfeld voller Leichen. Keine lebende Seele war unter ihnen. Was bedeutet das? Es bedeutet das, was Gott verheißen hat, eins zu eins eingetreten ist. Wenn du aufs Schlachtfeld schaust und alle sind schon tot, brauchst du nicht mehr kämpfen. Und genau das ist das, was Gott gesagt hat. Ihr braucht es nicht kämpfen, lasst es mir machen. Das ist meine Sache. Als Josaphat und sein Volk kamen, um die Beute wegzutragen, fanden sie mehr Beute, als sie wegbringen konnten. Ausrüstung, Kleidung, Wertsachen. Es dauerte 3 Tage, um alles wegzuschaffen. Am 4. Preis den Herrn. Es ist nicht nur so, dass der Herr das Problem gelöst hat. Er hat sie auch noch gesegnet. Er hat sie auch noch bereichert. Er hat auch noch geschaut, dass sie doch nicht wieder leer nach Hause gehen. Am 4. Tag versammelten sie sich im Tal des Segens und lobten Gott. Und dieses Tal ist durch diese Geschichte zum Namen gekommen. Genau das Tal, wo das größte Problem sich zusammengebraut hat, was dieses Volk auslöschen sollte, genau in diesem Tal hat Gott den größten Sieg errungen und es trägt bis heute den Namen Tal des Segens. Der Herr kann etwas komplett umdrehen. Von der scheinbaren Katastrophe zum überwältigenden Sieg. Josaphat führte dann alle Männer von Juda und Jerusalem zurück nach Jerusalem. Eine überschwängliche Parade. Kannst du es visualisieren? Gott hatte ihnen freudige Rettung von ihren Feinden geschenkt. Sie zogen in Jerusalem ein und kamen zum Tempel Gottes, begleitet vom Spiel aller Instrumente der Musikkapelle. Mir gefällt das, wie es außerbringt, welche Begeisterung da war und dass sie Vollgas mit den Instrumenten gespielt haben. Und es war riesige Freude. Und weißt du, das Haus des Herrn ist ein Ort der Freude. Die Religion möchte uns immer sagen, still sein. Gott ist heilig. Und anscheinend, ich weiß nicht genau, das ist halt mein Eindruck, vielleicht liege ich falsch, so wie ich das von außen betrachtet verstehe, wird einem vermittelt, so hat, man darf Gott ja nicht zu laut begegnen, weil, weiß ich nicht, ist er dann erschüttert oder weck mein auf oder ist das irgendwie, weiß ich nicht, aus welchem Grund auch immer nicht passend. Aber in der Bibel liest sie was anderes. In der Bibel liest sie, dass Gott immer laut gelobt und gepriesen wurde und dass er nie irgendwie gesagt hat, na bitte, kennst du das, bitte nicht so laut machen, das ist da rum im Himmel wirklich. Dass ihr so schreit, das ist wirklich ein bisschen störend. Weißt du, weil wir haben Begeisterung in anderen Lebensbereichen. Oder generell Menschen. Ja, wenn ich, Mama, weißt du's, wenn ich Spurt schaue, ab und zu schaue ich gern Spurt. Und wenn ich dann da die Leute zuschaue, die vor Ort sind, also die meisten stehen nicht unbeteiligt daneben oder sitzen ganz ruhig da. Nein, die Emotionen packen sie. Und sie leben mit beim Spiel oder beim Rennen oder was es auch immer ist und sie feuern es an. Und bei anderen Dingen auch. Ja, Leute haben Leidenschaften und zeigen ihren Passion. Und weißt du, der Herr steht noch über all diesen natürlichen schönen Dingen. Und deswegen brauchen wir uns nicht von dem, was andere Leute vielleicht über uns denken, denken, ach, die sind ein bisschen extrem da mit seiner Religiosität, mit seinem Glauben. Mag ich Interesse. Und? Also was der Herr über mich denkt, ist viel wichtiger, als was die anderen über mich denken. Und ich sage jetzt nicht, wir sollen uns absichtlich unpassend benehmen, natürlich nicht, aber weißt du, ich will mich nicht für den Herrn schommen. Immerhin hat er sich nicht für mich geschommt und das hätte er zurecht machen können, weil er mit meiner Schuld und mit meiner Sünde belastet am Kreuz gehängt, wegen mir. Und trotzdem hat er es gemacht. Warum sollte ich mich dann für ihn schommen? Und wenn jemand was sagt, naja, so be it, dann soll es halt so sein. Wir lesen zum Abschluss, als die umliegenden Königreiche erfuhren, dass Gott Israels Feinde bekämpft hatte, kam die Furcht vor Gott über sie. Ja, kann man auch nehmen, gell? Josaphat hörte nichts mehr von ihnen. Solange Josaphat regierte, herrschte Frieden. Preis den Herrn. Das war den anderen eine Lehre. Sie haben gelernt, dass wenn Gott diejenigen verteidigt, die du angriffst, dann ziehst du definitiv den Kürzeren, und zwar in dramatischer Art und Weise, deswegen lass es lieber bleiben. Und weißt du, diese Geschichte erinnert uns auch an andere Begebenheiten in der Bibel, zum Beispiel das Volk Israel in einer anderen Begebenheit, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind und vor dem Roten Meer waren und hinter ihnen die ägyptische Armee gekommen ist, um sie wieder einzuholen. Sie waren wortwörtlich eingekesselt. Sie konnten nicht zurück, weil da war die Meer, sie konnten nicht vorwärts, weil da war das Meer. Und sie waren in größter Bedrängnis. Und in der Bibel steht tatsächlich, sie hatten große Angst und schrien zum Herrn. Was hat Mose in dieser Situation gemacht? Wir lesen in 2. Mose 14, 13. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht. Hey, kommt dann bekannt vor. Haben wir schon mal gehört. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn. Das ist die wiederholende Botschaft, die der Herr uns sagt. Wir sollen uns nicht fürchten. Wir sollen nicht auf uns selbst schauen, auf unsere eigenen Möglichkeiten oder was wir machen könnten. Wir sollen nicht auf die Umstände schauen und auf was gegen uns kommt. Wir sollen zum Herrn schauen. Wir sollen zum Herrn schauen. Und wir sollen feststehen. Wir sollen nicht weichen durch das, was gegen uns kommt. Wie spektakulär arg es auch ausschauen mag. Er sagt, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Und, das hat mich erinnert an den letzten Satz, den wir in der Geschichte von König Josaphat gelesen haben, denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Und so war's, weil sie wurden alle im Roten Meer begraben. Preis den Herrn. Unser Herr Jesus hat das für uns am Kreuz bewirkt. Dass all diese Feinde, die gegen uns kommen, eigentlich besiegt sind. Weißt du, sie können uns eigentlich nichts anhaben. Sie können kommen, sie können uns irritieren, sie können sich groß machen, der Feind kann die belügen, der Feind kann die versuchen, im Seelischen zu erschüttern, im seelischen Bereich zu erschüttern, er kann Symptome bringen, er kann Schwierigkeiten bringen. Aber das ändert nichts daran, dass er besiegter Feind ist. Und dass im Endeffekt der Herr ihn bereits besiegt hat. Und dass wir nur auf diesem Sieg stehen bleiben sollen. Dass wir uns nicht dieser Angst weichen sollen und sagen, und ich kann nicht und ich weiß nicht. Ja, ich kann auch nicht. Ich schon gar nicht. Wir müssen alle auf den Herrn schauen. Wir müssen auf den Herrn schauen und was er vollbracht hat. Weil Gottes Plan für uns ist, unsere größten Herausforderungen, denen wir hilflos gegenüberstehen, durch sein Wirken zu seinem Sieg für uns umzukehren. Und wir haben in beiden diesen Begebenheiten gesehen, was die Lösung war. Die Lösung war immer, sich dem Herrn zu wenden. Und das bedeutet auch, wegzuschauen von den sichtbaren Problemen. Wegzuschauen von den Feinden. Wegzuschauen von den Herausforderungen. Und hinzuschauen auf das, was eigentlich unsichtbar ist. Auf unseren Herrn. Hinzuschauen auf unseren Herrn, den ewigen Gott, von dem wir Hilfe zuversichtlich erwarten können, wie sie gebetet haben. Wir kommen zu dir, weil wir wissen, du wirst uns helfen. Gott ist verlässlich. er hält sein Wort. Und wie wunderbar, das Volk musste in beiden Situationen nicht selbst kämpfen. Der Kampf war die Sache Gottes. Sie sollten nur feststehen und die Rettung erwarten. In beiden Begebenheiten zeigte Gott ihnen durch das gepredigte Wort Gottes. Einerseits durch den Propheten, der aufstand in der Mitte des Volkes und gesagt hat, was passieren würde. Andererseits durch Mose in der anderen Geschichte hat Gott durch dieses verkündete Wort gesagt, er hat sie wissen lassen, die Anweisungen für ihre Rettung, welche sie befähigt hat zu glauben. In der einen Situation im Vertrauen auf Gott mit den Sängern voraus zum Schlachtfeld zu gehen, beziehungsweise ins Meer zu schreiten. Wer weiß, sie mussten im Glauben ins Meer schreiten. Das steht zwar nicht so genau in der Bibel, aber in anderen Schriften wird übermittelt, dass erst wie sie Fuß hineingesetzt haben ins Wasser, hat es sich geteilt. Das heißt, wir haben diese Reaktion, also diese Abfolge, besser gesagt, in beiden Geschichten von, es gibt eine Krise, die Reaktion darauf ist, den Blick auf Gott zu haben, direkt Gottes Wort zu hören, im Glauben zu stehen und einen wunderbaren Sieg zu sehen. Und danach nicht zu vergessen die Anbetung, die Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen mit voller Kehle. Und wie ich schon gesagt habe, unser Herr Jesus hat den größten Sieg vollbracht. Was für ein Geschenk, dass wir in dieser Zeit leben dürfen. Dass wir in diesem neuen Bund leben dürfen. Dass wir uns nicht von der Angst einschüchtern lassen müssen. Und diesen Vers muss ich noch erwähnen, weil er so schön passt. Hebräer 12,2. Wo steht, wo wir ermutigt werden, genau das zu tun. Wir wollen den Blick auf Jesus richten. Wir wollen auf Gott schauen. Was gibt es Schöneres, als die Anweisung zu erhalten, auf Jesus zu schauen? Den wunderbarsten, wunderschönsten aller Zeiten, der, egal wie du betrachtest, wie du ihn betrachtest, in welcher Geschichte vom Wort du ihn siehst, du siehst immer wieder eine neue, wunderbare Facette von ihm. Und auf ihn sollen wir schauen, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist. Weil weißt du, was er getan hat, sein Werk am Kreuz, das hat auch im Glauben gemacht. Und wir dürfen ihm folgen. Wir haben aber die leichtere Aufgabe als er. Wir dürfen ihm auf dem Weg vertrauen, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Weißt du, der Herr verlangt nicht, dass wir selber das irgendwie zurechtbringen, dass wir das Ziel erreichen. Er bringt uns dorthin. Wir sollen auf ihn schauen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten. Wow, siehst du? Er hat die Schande des Todes für nichts gehalten. Hey, dass wir uns dann nicht für den Namen Jesus schauen, ist etwas Kleines dagegen. Dass er an unserer Stelle gestorben ist, diese Schande ertragen hat. Und er hat es für nichts gehalten. Warum? Weil eine so große Freude auf ihn wartete. Preis den Herrn, dass er das geglaubt hat. Und wir dürfen es auch glauben, dass egal, was gegen uns kommt, am Ende kommt die Freude. Und jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Preis den Herrn. Das heißt, wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, wenn wir uns in einer scheinbar ausweglosen Situation befinden, wenn wir uns hilflos fühlen, was machen wir? Wir wenden uns dem Herrn zu. Wir schauen auf ihn. Wir bitten ihn um Hilfe und wir erwarten, dass er diese Hilfe uns schenkt. Wir sollen in dieser Zeit nicht kämpfen, haben wir gelesen, sondern was sollen wir machen? Wir sollen uns ernähren vom Wort Gottes. Wir sollen nicht kämpfen, wir sollen essen. Wer tut gern essen im Natürlichen? Beim Wort im Geistlichen kann man sich nicht überessen. Und man kann auch nie zu oft das Gleiche essen. Auch wenn man die Geschichte schon kennt, auch wenn man die Botschaft schon gehört hat. Auch wenn die Botschaft, ich habe das selber erlebt, in meinem Alltag, wenn ich was höre, Botschaft von vor 10 Jahren, Und dann ist in der Botschaft etwas, was genau passt, was genau die Ermutigung ist, die ich brauche, was genau das Wort ist, was mir hilft. Gottes Wort ist zeitlos. Es hat kein Ablaufdatum. Es spricht immer wieder von Neuem zu uns. Amen. Der ewige Bestseller. Und wenn ihr noch 5 Minuten habt, möchte ich kurz abschließen mit einem Zeugnis. Weil vielleicht denkst du, ja, okay, das ist wunderbar, die Geschichte im Alten Testament und vielleicht, ja, erleben das andere Menschen oder vielleicht passiert das woanders, was weiß ich, in anderen Ländern oder in anderen Gemeinden. Ist das bei uns auch so? Ja. Es ist bei uns auch so. Und ich darf dir das Zeugnis bringen. Und zwar vor 5 Wochen, am Samstag, hat die Maria uns geschrieben, dass ihr Bruder einen sehr schweren Freizeitunfall gehabt hat. Mit der Folge, dass er so viele Verletzungen davongetragen hat, dass die Ärzte ihm nachhinein gesagt haben, sie haben nicht damit gerechnet, dass er überlebt. Was war? Schulter, Hüfte, die Rippen haben die Lunge durchstochen, Milz. Also etwas, wo der Arzt sagt, schaut nicht gut aus, ist es vergleichbar mit, wenn 3 Armeen gegen die kommen. Der Bericht ist, es schaut nicht gut aus. Die Mama hat ihm gebetet. Am Sonntag, das war das letzte Mal, wie ich gepredigt habe, bin ich einer, die Maria begrüßt, habe gefragt, wie es geht. Und sie hat gesagt, naja, über Nacht ist die Nachricht gekommen, dass es sich verschlimmert hat, die Situation. Schlaganfall. Und ja, im Natürlichen schaut es nicht gut aus. Und ich habe dann gesagt, lass uns trotzdem auf den Herrn schauen. Der Herr kämpft für uns. Und bevor, wie wir dann Abendmahl gemacht haben, die Mama hat das Abendmahl und das Gebet geleitet und ich bin da gesessen. Und dann hat der Herr mich an die Geschichte erinnert von Jairus, der Tochter Jairus, die im Sterben lag. Und Jairus ist zu Jesus gekommen und wollte, dass Jesus kommt in sein Haus und seine Tochter heilt. Und dadurch, dass Jesus aufgehalten, göttliche, in positiver Weise aufgehalten wurde von der Frau, die vom Blutfluss geheilt wurde, ist inzwischen die Situation eingetreten, dass Diener vom Haus von Jesus kommen sind und gesagt haben, es ist uns leid, aber es ist zu spät. Deine Tochter ist gestorben. Und der Herr hat mir das sehr aufs Herz gelegt, was Jesus geantwortet hat in dieser Situation. Und zwar, fürchte dich nicht, glaube nur. Und ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll das der Maria nachher sagen. Und wie wir uns verabschiedet haben, habe ich ihr das gesagt. Und sie hat gesagt, na, das ist genau, was der Herr mir gestern auch gesagt hat. Also der Herr hat das Wort, was er zu ihr schon gesprochen hat, am Tag vorher bestätigt. Und ja, wir haben gemeinsam weiter gebetet, wir haben auf den Herrn geschaut. Und über die Zeit hinweg hat ein bisschen gedauert, aber es sind nun immer gute Nachrichten gekommen. Es fängt an besser werden. Das und das hat sich positiv verändert. Die Werte sind besser. Er kann wieder das und das machen. Die Ärzte haben gesagt, sie sind überrascht. Letzte Woche warst du draußen, hast ihn besucht und hast gesagt, im Natürlichen könntest du deinen Augen nicht trauen, was der Herr an diesem Mann vollbracht hat. Hätte geht daheim. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein wunderbares Wirken, Herr. Danke, Herr, dass du uns in deinem Wort gezeigt hast, was, Herr Jesus, für uns als überwältigend, herausfordernd und wie unser Ende ausschauen kann, für dich, Herr Jesus, eine Kleinigkeit ist. Und danke, Herr, dass du uns so gnädig bist, dass du alles, was du von uns möchtest, ist, dass wir auf dich schauen, Herr. Dass wir nicht die Hoffnung und den Glauben auf die Seite legen und uns von der Angst in die Ecke drängen lassen, sondern dass wir das Wort aufschlagen, dass wir die Botschaft wieder anhören, dass wir dein Wort aufnehmen, dass wir auf dich schauen, Herr Jesus. Und dass wir unsere Hoffnung und unseren Glauben in dich setzen, Herr. Danke, Herr, dass du die schwere Arbeit schon vollbracht hast, weil du hast gesagt, es ist vollbracht, Herr Jesus. Und danke, Herr, dass wir in diesem Sieg heute leben dürfen, Herr. Und ich bete für jeden Einzelnen, Herr, der hier ist oder der diese Botschaft hört, dass man immer die Situation ist, dass man sich in der Situation befindet, wo schlimme Sachen oder herausfordernde Sachen gegen sie kommen, Herr. Ich spreche es aus, Herr Jesus, dass dein Sieg in jeder einzelnen dieser Situationen mächtig hervorkommen wird, Herr Jesus. Und dass es klar sein wird, Herr Jesus, dass es du warst, der diesen Sieg vollbracht hast. Und dass wir dir alle Ehre geben werden, Herr. Dass wir für dich singen werden, Herr Jesus. Dass wir dich loben und preisen. Und ich danke dir, Herr, für das Wunder, was du gewirkt hast am Bruder von der Maria. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass das zu mehr dienen wird, Herr Jesus. Dass dieses Zeugnis ein Licht sein wird für viele Menschen. In Jesu Namen. Amen.